Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und habe heute einen Gesprächsgast da zu einem etwas, wie ich finde, exotischeren Thema, aber ein wunderschönes, wo ich selber Interesse dran habe, nämlich zum Wandern in Japan. Da habe ich den Lukas Westenberger da. Hallo Lukas.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Und damit man auch weiß, warum ich mit dir jetzt drüber spreche, der Lukas, der ist Produktmanager, erstellt also Reisen, unter anderem berät und hilft und unterstützt er auch den DAV Summit Club, den man ja vom Wandern in den Alpen kennt und ist eben für Japan ein Experte, hat sogar 3 Jahre in Japan gelebt, dort studiert in japanischer Sprache, was meine absolute Hochachtung erfordert, sogar eben ein Semester oder 2 studiert, also nicht etwa Englisch an der japanischen Uni, sondern wirklich auf Japanisch, also Hut ab nochmal dafür, Lukas, ich war schwer beeindruckt, als ich das gerade hörte. Kennt sich also demnach wirklich gut aus in Japan, war dort auch viel wandern und ist für uns natürlich jetzt ein super Gesprächspartner. Was war denn deine schönste Wanderung in Japan und warum?
Ja, also meine schönste Wanderung in Japan war in den japanischen Alpen. Das ist eine Region, zu der ich eine recht enge Verbindung habe, weil ich da die meiste Zeit von meinem Japan-Aufenthalt verbracht habe und gelebt habe. Und zwar in einer Stadt, die Ueda heißt. Ist jetzt nicht so bekannt, aber es ist in der Präfektur Nagano. Und habe dort unter anderem in Kadoizawa gearbeitet. Und da war eben meine Lieblingswanderung. Kadoizawa ist bekannt in Japan als ein Ort, wo man die Hitze vom Sommer ein bisschen eher aushalten kann. Also wenn man in Tokio lebt, dann ist der Sommer schon immer ziemlich heiß. Und viele Japaner, viele ein bisschen wohlhabendere, haben dann dort eine zweite Wohnung oder auch ein Haus, um der Hitze vom Sommer so ein bisschen zu entfliehen. Und da bin ich von Ueda aus mit dem Zug öfters hingefahren, um dann da zu Fuß oder auch zum Fahrrad loszufahren. Und die Wanderung, die mir jetzt so am meisten noch in Erinnerung geblieben ist, die ging durch den Wild Bird Forest. Also Kadoizawa ist ein Ort, wo man sehr, sehr gut Vögel beobachten kann. Einer der besten Orte in Japan heißt es, wo man Naturvögel sehen kann. Und dann ging es weiter Richtung Wasserfälle. Es gibt in Kadoizawa sehr schöne Wasserfälle, den Dyogaishi Wasserfall und den Shiraito Wasserfall. Die Shiraito Wasserfälle haben mir am besten gefallen. Und dann ging es dort noch ein bisschen weiter. Bin dann am Ende auch noch ein bisschen auf dem Nakasendo-Weg gelaufen. Der alte Nakasendo-Weg ist auch ein recht bekannter Wanderweg in Japan. Und das war schon echt sehr beeindruckend.
Ja, das ist ja dieses Konzept der Sommerfrische, was es bei uns früher auch gab, der Hitze entwischen. Ich habe auch jetzt gelesen im Vorfeld, bis 38 Grad ist im Sommer in Japan. Natürlich je nachdem, wo man ist, aber kann vorkommen und dann ist man natürlich froh, wenn man die etwas kühleren Berge sich zurückziehen kann.
Das stimmt und vor allem ist es sehr schwül auch. Also es ist, okay. Man schwitzt dann sehr schnell. Das ist schon manchmal ein bisschen unangenehm.
Ja, ich habe auch gelesen, es gibt auch eine richtige Regenzeit in Japan zwischen Mitte Juni und Mitte Juli und das trägt natürlich dann auch zur hohen Luftfeuchtigkeit bei. Denn dann hat man die heftigen Temperaturen plus viel Wasser und das ist, glaube ich, schon, muss man mit rechnen in der Zeit einfach.
Das stimmt, ja.
Ja. Was unterscheidet denn insgesamt das Wandern in Japan vom Wandern in Europa oder in den Alpen? Ich habe jetzt auch im Vorfeld gelesen, ich muss sagen, ich muss mich ja dann auch immer hier und da schlau machen, weil ich echt wenig Ahnung von Japan habe, dass die Japaner das auch als sehr, sehr großes Hobby haben, einfach raus in die Natur zu gehen und zu wandern. Aber es gibt ja bestimmt so Unterschiede, die man gar nicht erwartet oder vielleicht auch welche, die man erwartet, aber vielleicht magst du da einfach ein bisschen was zu sagen.
Ja, das stimmt, da gibt es schon Unterschiede. Also so spontan würde ich sagen, sind die Japaner eher an so Tageswanderungen interessiert. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Japaner relativ wenig Urlaub haben. Ich glaube, das ist auch was, einem in Europäer sehr ja, präsent ist, sage ich mal. Das ist was, was man oft mitkriegt. Also die Japaner haben relativ wenig Feiertage und Urlaube. Deswegen machen
was
sie
haben
halt
die denn so im Urlaub? Also bei uns ist ja so 25 bis 30 Tage hat man eigentlich als Arbeitnehmer. Haben die eher 10 oder noch weniger?
Also so 10 bis 15 habe ich gehört. Mhm. Ich hab in Japan auch selber gearbeitet, aber das war dann halt neben dem Studium. Das war dann noch ein bisschen anders, aber ja, das sind deutlich weniger durchschnittlich als hier bei uns. Das heißt, viele haben dann am Wochenende Zeit und wollen natürlich auch dann raus und was unternehmen. Das ist auf jeden Fall gleich. Also die Motivation der Japaner irgendwie rauszugehen und was zu erleben und die Natur zu erfahren, ist auf jeden Fall ähnlich ähnlich wie bei uns. Aber sie haben dann etwas weniger Zeit. Das heißt nicht, dass man in Japan nicht gut lange Wanderungen machen kann. Und Japaner machen das auch selber, aber vielleicht tendenziell eher ein bisschen weniger. Und was mir jetzt sonst noch so als Unterschied einfällt, wäre die Klimabedingungen und Wetter. Du hast gerade eben schon auch gesagt, mit dieser Monsunzeit, mit der Regenzeit im Juni, aber auch so generell ist es sehr regionsabhängig, was man da für ein Klima hat. Also ob man jetzt im Norden ist, auf Hokkaido, was schon in der Nähe von Russland ist, wo es sehr, sehr kalt ist, oder ob man im Süden ist, bei Okinawa, da sind schon subtropische Verhältnisse. Also es ist je nach Region sehr, sehr unterschiedlich, auf was man sich da einstellen muss.
Und mit Markierungen, ist es so markiert wie bei uns in Alpen? Sind die Wege eher Trampelpfade oder ist es richtig gut ausgebaut, asphaltiert? Wie muss man sich das vorstellen? Oder eher naturnah? Ich habe so ein, zwei Bilder gesehen, das war dann eher so für mich bastgebundene Brücken und viele Bohlenwege, aber das ist ja auch nur wahrscheinlich eine Momentaufnahme. Wie sind die Wege so angelegt?
Also ausgeschildert sind sie eigentlich sehr gut, sogar auch oft mit, so dass man es als jemand, der nicht Japanisch kann, auch trotzdem lesen kann. Also mit lateinischen Schriftzeichen, also okay. Nicht nur die Kanji. wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Nakasendo oder sowas unterwegs ist, dann kann man sich natürlich auch die Zeichen dafür vielleicht merken und dann kommt man da auch mal mit einem Schild zurecht, was nur auf Japanisch ist, aber meistens würde ich sagen, es steht auch irgendwie in lateinischen Buchstaben noch dabei. Und die Wege sind, würde ich sagen, ganz unterschiedlich. Also je nach Weg kommt man da an sehr gut ausgebaute Wege, aber auch immer mal wieder an Wege, wo vielleicht bisschen weniger, wo man ein bisschen mehr, sage ich mal, über Wurzeln steigen muss oder mal ein Baum dazwischen liegt. Das ist wirklich sehr abhängig von dem Weg und auch wie frequentiert der Weg ist und ja. Mhm.
Und so in Naturschutzgebieten wie bei uns, dass man es in Mooren oder morastigen Gegenden kennt, dass es eben so Bohlenwege sind oder sowas, was findet man das da auch? Oder gibt es da dann zum Beispiel gar keine Wege, wenn es so ein Gelände gibt?
Also was ich gehört habe, es gibt wenig so, dass man irgendwie Offroad oder sowas gehen müsste. Okay. Also es gibt eigentlich immer Wege. Natürlich kann man das auch, aber es sind eigentlich immer ganz gut Wege ausgebaut. Also wenn man jetzt von so Nationalparks redet oder sowas, wie dem Fuji Hakone Izu Nationalpark oder sowas, da war ich auch schon viel unterwegs, da kann man sehr gut Wanderwegen folgen. Und wenn man irgendwo anguckt, kriegt man da auch sehr gute Informationen zu den Wegen, irgendwelche Flyer oder Karten oder sowas. Mhm. Das ist schon sehr gut ausgebaut von der Infrastruktur her, würde ich sagen.
Und kommt man da mit unseren gängigen, sage ich mal, Navigations-App, Komoot Outdoor Active, kommt man damit auch in Japan weiter oder muss man da spezielle japanische Navigations-App sich leisten, runterladen, wie auch immer?
Also ich selber bin nicht mit Navigations-Apps los, sondern eigentlich eher mit Karten oder selber informiert und dann halt versucht, mit den Schildern das daran festzumachen. Aber ich weiß, dass es die auch gibt und die auch benutzt werden. Also Komoot sehe ich manchmal, wenn ich für die Arbeit recherchiere und da irgendwelche neuen Wege mir angucke, dann sehe ich auch immer, da hat irgendein Japaner auf Komoot den und den Weg da eingezeichnet. Das benutzen die Japaner auch selber. Das,
also die gängigen Navigations-Apps, die gehen da auch. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass man da ein bisschen gucken kann. Was sind denn so die besten Wandergebiete? Du hast jetzt schon Nationalparks angesprochen. Gibt es viele Nationalparks? Sind das auch die besten Wandergebiete? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen was dazu sagen zur Geografie Japans und Wie kommt man da eigentlich zu seinen Wanderungen?
Ja, das waren jetzt im Prinzip zwei Fragen. Ich fange mal an mit der Geografie, würde ich sagen. Das macht nur Sinn, dann kann ich danach ein bisschen auf die Gebiete eingehen. Also ja. Japan ist eine Inselkette aus offiziell über 6000 Inseln, aber das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das sind die, viele davon sind unbewohnbar und manche auch sehr, sehr klein. Also es sind aber trotzdem sehr, sehr viele Inseln an sich, nicht nur die Hauptinseln.
Es sind ja vier Hauptinseln, oder bin ich da falsch?
Vier, genau. Vier, also es gibt die vier Hauptinseln, einmal im Norden Hokkaido, dann die größte, die Hauptinsel Honshu. Die wird auch oft nochmal unterteilt, eben weil sie halt so groß ist, kann man zum Beispiel unterteilen in die Region Tohoku im Norden und dann Richtung Süden geht es dann weiter nach Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku.
Das sind die Regionen. Ist Honshu so groß wie oder so lang wie Deutschland oder größer oder länger in dem Fall?
Wird oft miteinander verglichen, ist aber natürlich eine ganz andere Form, weil es ja wie so eine...
Das ist sehr langgezogen.
Genau, wie so eine Banane von der Form her. Ja. Aber von der Fläche her wird es oft miteinander verglichen, ja.
Also es ist länger, aber schmaler als Deutschland, kann man sagen.
Genau, ja.
Nur, dass man mal so eine Größenordnung für den Kopf hat.
Mhm. Ja. Also nochmal Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai und Chugoku. Das ist dann die Insel Honshu. Chugoku darf man nicht verwechseln mit China. Das sind die gleichen Zeichen, die auf Japan, also das heißt auf Japanisch gleich, aber da gibt es wenig Verwechslungspotenzial eigentlich. Und dann gibt es noch die dritte Hauptinsel Shikoku und noch Kyushu. Also das wären die vier Hauptinseln. Ja, genau. Und die Wandergebiete. Hokkaido kann man eigentlich schon fast als ein einziges großes Wandergebiet empfehlen, weil das echt ein Paradies ist für Naturliebhaber.
Jetzt muss ich mal blöd fragen, gibt es da so viele Kürbisse, wie der Name Hokkaido erwarten lassen würde? Weil das ist ja was man wirklich vom Kürbis her irgendwie kennt. Ne? Aber ist es so ein Kürbiszuchtland oder Kürbiszuchtinsel oder täuscht man sich da?
Also, dass das bei uns für den Kürbis nur bekannt ist, ist so ein bisschen verwunderlich, weil in Japan selber ist es dann natürlich für ganz andere Sachen bekannt.
Ja, ja, gut.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da sehr, sehr viele Kürbiszuchten gibt. Ich nehme an, dass es schon auch an sich dafür bekannt ist, aber ich würde sagen, in Japan ist es eher für andere Sachen bekannt.
Okay.
Für zum Beispiel eben die Natur. Es gibt dort zwei sehr, sehr schöne Nationalparks. Einmal den Daisetsu-san-Nationalpark und den Shiretoko-Nationalpark. Die sind wirklich sehr zu empfehlen, aber da muss man sich dann ein bisschen eher vorbereiten, weil die nicht so einfach zugänglich sind. Also die kann man nicht mit dem Zug sehr gut erreichen. Da braucht man auf jeden Fall dann ein Auto. Also
braucht man auch ein Permit, um da wandern zu dürfen?
Nee, also vom Permit habe ich noch nichts gehört in der Richtung. Man braucht eben nur halt eine gewisse Art von Fortbewegung, die Sinn macht, weil man da wirklich mit dem Zug nicht weiterkommt. Es gibt da schon einige Züge dort, aber es ist nicht so, dass man wie auf Honshu da mit dem Shinkansen sehr einfach von A nach B kommt. Gerade Shiretoku ist sehr weit nördlich und da ist man auch sehr lange von den Fahrzeiten her unterwegs.
Und gibt es dann einfach Parkplätze, so eine Art Wanderparkplätze, wo man sein Auto hinstellt, wenn man da in der Natur unterwegs sein will? Oder wie muss man sich das wiederum vorstellen?
Also auf Hokkaido selber war ich noch nicht. Deswegen würde ich jetzt nur mal schätzen, dass es da schon an den Orten, die sich irgendwie lohnen, in den Nationalparks, dass es da Parkplätze gibt. Aber was ich zum Beispiel auch weiß, ist, dass es manche Nationalparks gibt, wo Autos überhaupt nicht erlaubt sind. Also zum Beispiel, wenn man von Matsumoto aus nach Kamikochi fährt, da muss man auf jeden Fall mit dem Bus hin, weil man da gar nicht mit dem Auto hinfahren darf. Ich glaube aber, dass das in Hokkaido anders ist. Also da kommt man dann auch sehr gut mit dem Auto dann dahin, wo man hin möchte.
Und die japanischen Alpen, die hast du ja schon als ein schönes Ziel erwähnt. Sind die so ein Höhenrücken, der sich die ganze Hauptinsel lang zieht? Oder ziehen die sich über alle vier Hauptinseln? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die japanischen Alpen sind vor allem Präfektur Nagano und dann auch weiter Richtung Gifu zum Beispiel bei Takayama. Das wäre auf jeden Fall auch noch ein ein Wandergebiet, was man empfehlen könnte. Da das, wie gesagt, das ist halt ein Gebiet, was ich auch recht gut kenne und wo ich auch oft war, weil ich da ja gelebt habe. Aber auch selbst da würde ich sagen, gibt's noch so viele Orte, die ich noch gerne sehen wollen würde und die man empfehlen kann. Was ich gerade angesprochen habe, Kamikochi zum Beispiel, ist was man immer wieder hört, und da bin ich auch sehr so ein bisschen bereue ich das, weil ich war in Matsumoto und habe mir dort die Burg angeschaut und war auch sehr schön, aber ich bin nicht nach Kamikochi gefahren. Das ist so im Nachhinein so ein bisschen bereue ich das, weil.
Was ist das denn? Ich muss dumm fragen, eine Stadt oder ein Wald, oder ist das ein Höhenzug?
Nee, das ist eigentlich ein Tal, wo man sehr schön die Bergketten dann sehen kann, und vor allem sind da eben Seen mit kristallklarem Wasser, also wirklich schön von der Natur her. Und was ich eben schon gesagt habe, es wird sehr beschützt, also man darf dort nicht im Auto hinfahren, der Naturschutz ist da sehr bedeutsam.
Und auf der Hauptinsel, was wären da so wirklich die Hauptziele?
Ja, also die japanischen Alpen sind auch auf der Hauptinsel, auch recht zentral. Ansonsten gibt es noch einige Wanderwege, die sehr berühmt sind, auch Pilgerwege und verschiedene andere Wanderwege.
Also es ist dann schon mehr Tageswege, weil du ja gesagt hast, so Japaner stehen eher auf Tagestouren, was man auch gut versteht. Wenn man nur ein paar Tage Urlaub hat, dann kann man halt nicht in langen Riemen gehen oder muss sich das über, was weiß ich, 10 Jahre aufteilen in seinem Jahresurlaub. Ne? Das ist dann, ja, genau. Also,
Das wären schon längere Wanderwege, also vielleicht. Oder es gibt auch sowas wie zum Beispiel den Kumano Kodo, das ist ein Pilgerweg in der Nähe von Osaka. Also wenn man von Osaka Richtung Wakayama fährt, also in der Halbinsel Kii heißt die, ist auch auf Honshu, auf der Hauptinsel, da hat man dann ein Netz aus Pilgerwegen. Also der Kumano Kodo ist eigentlich kein einfacher Weg, sondern es ist ein Netz aus Pilgerwegen, die dann das ganze Gebiet dort führen, wo man verschiedene Tempel und Heiligtümer sehen kann. Also auch was sehr empfehlenswert ist. Und da kann man dann auch verschiedene Teilstrecken dann ablaufen. Also es ist nicht so, dass man dann einen Weg von A nach B läuft. Sowas gibt's auch, aber das wäre jetzt zum Beispiel wäre etwas, wo man sagen kann, man läuft dort einen Teil des Kumano Kodo und kommt dann zum Beispiel am Koyasan, das ist ein sehr bekannter Berg, kommt man dann an und kann dort vielleicht eine Nacht übernachten in einem Tempel. Es wird sehr oft gemacht, weil man da dann auch an den Aktivitäten teilnehmen kann, also an Meditation oder an dem Schreiben von Sutren oder sowas in die Richtung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das wäre sowas in der Region.
Ist das dann sehr touristisch oder ist das schon eher so, dass man das da macht und man darf eben als touristischer Wanderer dran teilnehmen?
Also es ist schon etwas eher touristisch, würde ich sagen. Es ist ja recht nah an Osaka gelegen. Das heißt, das ist ja auch eine von den Orten, wo die meisten Leute irgendwie ankommen. Also entweder kommen die Leute ja in Tokio oder in Osaka an, der größte Teil. Das heißt, viele Reisen gehen durch diese Präfektur Wakayama und machen dann Stopp an Koyasan. Also es kann gut durchaus sein, dass man da auch viele Ausländer trifft. Ansonsten müsste man vielleicht noch ein bisschen weiter weg, irgendwie Richtung Süden oder Norden. Da trifft man dann eher wenige.
Ja, wobei das ja schon ganz charmant klingt, dieses Wegenetz, und man kommt eben auch ein bisschen in Kontakt mit der Kultur, wenn du sagst, verschiedene Heiligtümer, Schreine, das ist ja das, was man sich auch erwartet, ne? Dass man da ein bisschen einen Einblick kriegt, und ja, wenn die Infrastruktur passt, warum soll man da dann ja auch nicht als erstes hingehen? Wie kommt man denn insgesamt rum? Muss man in Japan eher Inlandsflüge nehmen oder gibt es Busse, die mit den Fähren gut zusammenarbeiten, sodass man auf die anderen Inseln auch kommt? Wie bewegt man sich da? Oder muss man doch lieber einen Leihwagen nehmen? Weil für Hokkaido hast du ja schon gesagt, also da ist das eigene Fahrzeug sinnvoll. Aber wie ist man da so unterwegs?
Also ich würde sagen, man kommt auf der Insel Honshu sehr gut von A nach B mit dem Shinkansen. Ich glaube, das
ist der Zug, ne? Dieser Schnellzug ist das, glaube ich, ne?
Genau. Die Schnellzüge in Japan, die meisten kennen, weil sie ja auch bekannt dafür sind, dass sie sehr pünktlich sind und auch sehr von den Japanern geschätzt werden, also haben auch einen gewissen kulturellen Wert. Da kommt man sehr, sehr gut von A nach B. Wenn man dann irgendwo ja, ein bestimmtes Wanderziel möchtest, der Ablauf meistens Zug, Bus und dann kann man loslegen. Also meistens ist es dann das so, dass man mit dem Zug in die nächste Stadt fährt. Ich hatte ja schon das Beispiel mit Kamikochi gesagt, da würde man dann mit dem Zug nach Matsumoto fahren, von da aus dann mit einem Bus losfahren und die Busse bringen einen dann zu den Startpunkten von den Wanderrouten. Oder zum Beispiel, wie ich es auch gemacht habe bei dem Fuji Hakone Nationalpark, da kann man entweder aus Tokio oder in meinem Fall dann aus Saitama solche Reisebusse nehmen, die dann auch direkt bis zu dem Ort fahren, wo man dann halt loslegen kann.
Also so eine Art Wander-Shuttle-Bus ist das dann sogar.
So ungefähr,
oder Outdoor-Shuttle-Bus. Und genau. Zwischen den Inseln, ist da Fliegen angesagt oder fährt man eher Fähre?
Das hängt ganz davon ab, welche Insel. Also zum Beispiel nach Hokkaido kann man tatsächlich auch mit dem Shinkansen fahren. Das ist möglich. Ach. Das dauert dann halt länger. Also zum Beispiel müsste man dann von Tokio aus durch ganz Tohoku fahren. Dann an Aomori vorbei und dann kommt man irgendwann in Sapporo an, also auf Hokkaido. Das geht. Das ist dann natürlich zeitintensiv und wenn man jetzt, sagen wir mal, eine 2-3-Wochen-Reise macht, dann könnte man sich auch überlegen, lieber einen Inlandsflug von Tokio oder von Osaka nach Hokkaido zu nehmen. Dann spart man natürlich Zeit, aber ich finde, wenn man es verbinden kann, kann man natürlich dann auf dem Weg noch viel sehen. Tohoku ist auch super schön. Oder auch andersrum, zum Beispiel nach Okinawa Richtung oder Kyushu kann man theoretisch natürlich auch fliegen, aber man kann auch genauso gut mit dem Zug das Ganze erreichen. Fähren gibt's auch und die sind auch, würde ich sagen, für jemanden, der nicht Japanisch kann, trotzdem auch, ist es machbar.
Okay. Also dass man nicht irgendwo hinschippert, wo man gar nicht hin will.
Ja, genau. Nee, also ich bin mit der Fähre auf eine Insel gefahren, die auch recht bekannt ist, die Miyajima in der Nähe von Hiroshima. Da ist auch ein schöner Berg, den ich dann bewandert habe, der Mount Misen. Der ist zwar jetzt nicht riesig, das waren über 500 Meter knapp, aber trotzdem sehr schön. Und da konnte man zum Beispiel sehr gut mit der Fähre das erreichen, ohne dass man jetzt großartig da verloren gehen würde oder sonst irgendwelche Probleme bekommt.
Also aber ich höre raus, man muss nicht unbedingt einen Mietwagen haben. Man kann auch mit den Öffentlichen ziemlich viel erreichen, weil eben auch, also ich fand das mit diesen Outdoor-Shuttle-Bussen, das klang doch ganz gut. Also wenn man eh in einer größeren Stadt ist, dass die einen dann genau dahin bringen, wo man eh hin will zum Wandern. Bequemer kann man sich's dann ja eigentlich gar nicht machen, ne?
Ja, das stimmt. Also das ist auch das, was die Japaner dann sehr viel nutzen. Wie gesagt, die haben ja nicht so viel Zeit öfters mal. Deswegen sind diese Busse sehr, sehr früh. Ich weiß noch, wir sind da um 4.30 Uhr, glaube ich, aufgestanden und dann recht früh dann los, damit man dann halt entweder mit einer Übernachtung recht viel erleben kann oder halt sogar noch am selben Tag dann wieder zurückkommen kann. Ja, da muss man halt dann zur richtigen Zeit wieder am richtigen Ort sein. Aber ansonsten kann man sich dann darauf verlassen, dass man da auch gut wieder nach Hause kommen.
Apropos Übernachten, als Wanderer geht man ja gerne in Hütten. Gibt es so ein Hüttenwesen wie in den Alpen, wo man übernachten kann und einkehren kann? Oder geht man dann eher in Dörfer und ist es, findet man dann überhaupt überall was, wo man übernachten und einkehren kann?
Ja, also schon. Und wenn man das macht, würde ich vorschlagen, auch in traditionell japanischen Unterkünften, den sogenannten Ryokan-Hotels, zu übernachten. Das ist dann mit Tatami, Boden und Futon und
so wie man sich's vorstellt.
Genau, ja.
Papierwänden und man sitzt auf dem Boden und genau.
Aber sehr, sehr, also wirklich angenehm auch. Und ja. Also ich habe nur positive Erfahrungen mit Ryokan-Hotels gemacht, auch vor allem das Essen. Also dann kann man direkt noch die lokale Küche ein bisschen austesten. Das ist was ich auf jeden Fall empfehlen lässt. Ansonsten gibt es natürlich auch solche Hütten. Also zum Beispiel, wenn man den Mount Fuji besteigen würde, dann macht das auf jeden Fall Sinn, da eine Zwischenstation irgendwie einzubauen, wo man dann übernachten kann. Das machen auch viele und das,
Das wäre meine nächste Frage. Fuji, das ist ja immer so der Berg in Japan. Ich habe aber auch gehört, dass es momentan auch wohl einen ziemlichen Run gibt auf Japan. Was ich natürlich schade fand, weil jetzt habe ich mich so ein bisschen für das Reiseziel schon erwärmt innerlich. Habe dann gedacht, so, wenn da jetzt gerade jeder hingeht, okay, ne? Aber wenn ich hingehen würde, wollte ich natürlich auf den Fuji. Würdest du aus deiner Sicht sagen, ach, lass mal lieber, weil da sind eben so viele, weil da jeder natürlich hin will? Oder ist es ein Ziel, das man schon gemacht haben sollte?
Ja, das ist eine Frage, die ich ja. mit Jein beantworten würde.
Ja, also, das, ich habe es befürchtet.
Ja, also eher so ein Ja-Aber. Und zwar, Fuji ist natürlich, würde ich sagen, wichtig und sollte auch, weil wenn man jetzt das erste Mal nach Japan geht, auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber ob man ihn unbedingt besteigen muss, ja, ist eine andere Frage. Das stimmt schon. Also jetzt gerade seit 2024 und auch dieses Jahr gibt es da so ein paar Maßnahmen auch, weil die Leute, die da hochgehen, schon sehr, sehr viele sind. Man muss zum Beispiel 4.000 Yen bezahlen, wenn man den bekanntesten oder auch für Einsteiger am beliebtesten Weg hochgehen will, den Yoshinoda-Wanderweg.
Was wäre das in Euro?
4.000 Yen? Grob geschätzt müssen es so um die 30 Euro sein, glaube ich. Aber vor allem ist es halt, also es ist jetzt nicht unbedingt das Geld, was das da irgendwie ein bisschen so der ausschlaggebende Punkt ist, sondern man muss sich halt vorher anmelden. Man darf nur eine gewisse Zeit hoch, also der ist dann auch, der Weg wird dann auch geschlossen. Sei denn, man hat eine Übernachtung in einer Hütte gebucht, wenn man das vorweisen kann, dann ist das noch ein bisschen was anderes. Aber
die
so
muss
an
man
sich
dann aber auch vorher buchen wahrscheinlich, ne?
Genau,
also wenn der so beliebt ist, der Weg, und man will da übernachten. Ich hatte jetzt auch im Vorfeld gelesen, so eine Einsteigerroute, das ist wahrscheinlich die, die du jetzt gerade auch genannt hast, dass man da eigentlich schon so 3 bis 5 Tage einplanen muss, dass die nur von Anfang Juli bis Ende August überhaupt geht und dass man da eben die Berghütten hat. Und das muss man wahrscheinlich komplett durchplanen, wenn man das so machen will.
Richtig, auf jeden Fall. Das ist nichts, was man dann einfach mal so machen kann. Ja. Also irgendwie geht es bestimmt. Man kann auch theoretisch Off-Season hoch. Es ist nicht empfohlen und man muss es auf jeden Fall mit einem Guide machen, der das dann irgendwie mit den Behörden abklärt. Das wäre sowas, wo ich sagen würde, das fänd ich sehr schön. Also es ist immer noch auf meiner Bucketlist. Mal hoch
du bist selber noch gar nicht da.
Nee, also ich war da, aber noch nicht oben. Noch nicht oben.
Guck.
Genau.
Okay.
Und zwar würde ich das sehr, sehr gerne machen, so dass ich den Sonnenaufgang dort sehe. Und das habe ich bisher noch nicht zeitlich hinbekommen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Saison dafür ist nur von Juli bis Mitte September. Und das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Urlaub macht, der irgendwie Kirschblüte beinhalten soll, dann hat man schon keine Chance hochzugehen. Das ist ja dann schwierig irgendwie zu kombinieren. Und bei mir war das dann immer so, dass die Sommerferien dann so waren, dass ich natürlich dann nach Deutschland bin und meine Familie besucht habe. Deswegen hatte ich da nie Zeit. Und dann bin ich immer in Off-Season-Zeiten hin und habe mir den angeguckt, was aber auch wirklich empfehlenswert ist. Also die Frage war ja Fuji ja oder nein. Ich würde sagen, ja, aber muss nicht zwingend hoch, aber auf jeden Fall mal gesehen haben. Das schon. Da muss man auch ein bisschen Glück haben, weil er sich ganz gerne versteckt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in Kawaguchi-ko ist, dann kann man oder generell von dem Fuji Hakone Izu Nationalpark aus den Fuji Seen ist, finde ich, was auf jeden Fall zu einer Japanreise dazugehört.
Ja, und ansonsten, also ich fand das auch ganz nett, dass du sagst, man kann außerhalb der Zeiten gucken, ob man einen Guide kriegt, der dann vor allem das Behördliche auch für einen regelt. Dann ist man ja auf der sicheren Seite und hat noch jemanden an der Seite, der einem auch sagt, hey, komm, wir gehen mal hier rum, da ist es viel cooler, wo man vielleicht alleine auch gar nicht drauf kommen würde. Gibt es denn viele Guides? Kann ich das dann übers Internet, finde ich da genug Guides? Gibt es überhaupt sowas wie einen Alpenverein oder was in der Richtung in Japan?
Also ob es einen Alpverein gibt, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass man Guides recht gut findet. Also das. Ja.
Aber gibt es so eine Wandervereinigung, eine große, so wie ich das bei uns kenne, die nach den Wegen gucken, nach den Hütten gucken und wo man eben auch Kurse, Guides oder sowas kriegen kann? Oder ist das eher so ein europäisches Ding womöglich?
Ich würde schätzen, ja. Also das kann ich nicht hundertprozentig beantworten, da will ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde schätzen, dass es sowas auf jeden Fall gibt, ja.
Ja, also man findet auf alle Fälle Support, Unterstützung und das auch jemand, Fall, der einen sicher in der Gegend herumbringt. Würdest du insgesamt sagen, dass man in einem Urlaub gleich mehrere Inseln, ich sag mal, abfespern sollte? Oder würdest du sagen, hey, geh zur Hauptinsel, mach erstmal das und wenn du nochmal wiederkommst, dann kannst du nochmal 2 andere bewandern? was ist so deine Empfehlung? Also ich gehe jetzt mal, wir hatten es ja schon so von einem 3-Wochen-Urlaub aus. Jeder Japaner wird wahrscheinlich das Bein kriegen, wenn er das hört, wie wir da locker mit der Zahl rumwerfen, wenn die selber so wenig Urlaub haben. Aber das ist ja das, drunter lohnt sich ja eigentlich auch der Flug nicht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Also die Frage kann ich ein bisschen eindeutiger beantworten. Da würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall für jede Region ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Also maximal 2 Inseln kombinieren, würde ich sagen, geht schon. Aber jetzt zum Beispiel alle 4, das würde ich nicht empfehlen. Das macht keinen Sinn, weil das ist dann nur so ein Abhaken von verschiedenen Orten. Dann sieht man die nur recht oberflächlich. Also würde ich schon sagen, dass man vielleicht sowas wie 2 Wochen auf Honshu einplanen kann. Wenn man sowieso in Tokio oder Osaka landet, kann man sich da Honshu recht ausführlich anschauen. Und dann vielleicht noch eine Woche dann irgendwo anders, je nach Interesse halt. Also wenn einen Hokkaido interessiert mit den Nationalparks, dann vielleicht eine Woche Hokkaido oder in Richtung Süden. Spricht ja auch nichts gegen Badeurlaub auf Okinawa, wo dann auch eine andere Art von Natur man erleben kann mit Tauchen und sowas. Geht auch, also das habe ich auch schon gemacht, auf Okinawa ein bisschen Zeit verbracht, ist auch sehr, sehr schön. Oder da die Inseln erkunden oder Shikoku, da gibt es einen sehr schönen Pilgerweg, den 88-Tempelweg, den kann man dann, also in einer Woche, glaube ich, schafft man den nicht, aber vielleicht kann man da Teilstrecken laufen. Sowas halt, also 2 Wochen Honshu zum Beispiel und dann eine Woche noch irgendwo anders.
Und wie wäre es, wenn man jetzt so das wirklich idealerweise so in 3 Wochen Urlaub, Kultur und Natur verbinden will, also von der Kultur einfach auch noch ein bisschen was mitkriegen? Was würdest du dann für eine Route empfehlen? Dass man aber auch wirklich nochmal auch schön wandern gehen kann, aber eben richtig auch Kultur mitbekommt. Wäre das dann eben dieser Komano Kodo, hast du, glaube ich, gesagt, wo es dieses Wegenetz eben gibt? Oder ja, strick doch mal kurz so 3 Wochen kurz zusammen. Ist ja dein Job. Da kannst du auch mal kurz sagen, wie du sowas angehen würdest. Eben, dass auch der kulturelle Aspekt nicht zu kurz kommt.
Ja, klar, das kann ich gerne machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Tokio ankommt, würde ich sagen, auf jeden Fall dort ein bisschen Zeit verbringen und dann auch nach Nikko hoch. Nikko ist ungefähr 130 Kilometer nördlich von Tokio.
Ist das eine kleinere Stadt, oder?
Ist eine kleinere Stadt, aber es ist auch ein Nationalpark. Also die meisten fahren dahin, um sich den Toshogu-Schrein anzuschauen. Auch sehr lohnenswert, aber wenn man dann noch ein bisschen weiter fährt, ist dann der Nikko-Nationalpark. Da kann man dann, würde ich sagen, eine Übernachtung auf jeden Fall einplanen und dann da auch ein bisschen Natur erleben. Dann wieder zurück nach Tokio und dann Richtung Fuji auf jeden Fall. Also Fuji, Hakone, Izu-Nationalpark. Dort dann entweder den Fuji besteigen oder wie ich schon gesagt habe, dann halt wenigstens aus der Ferne sehen. Dann würde ich sagen Nagano oder also die Präfektur, jetzt nicht unbedingt die Stadt an sich, obwohl die auch sehr sehenswert ist, aber die japanischen Alpen, da würde ich sagen, auf Honshu kann man eine gewisse Zeit verbringen. In der Nähe von Nagano zum Beispiel kann man die Makakenaffen sehen, wie sie sich in einem Onsen, in einem Onsen dann, im Winter zumindest sieht man sie recht oft dann in Onsens, von der Kälte entfliehen.
Ja, das kennen wir immer aus den Tierdokus. Das finde ich immer faszinierend. Vor allem frage ich mich dann immer, da sind die Affen ja schön im Bad, alles klar. Dann steigen die aber mit waschelnassem Fell raus. Also spätestens dann stehst du in dem kalten Wind. Das ist immer das, wo ich
stimmt,
frag. Das Baden ist ja wunderbar, aber du musst ja irgendwann auch mal wieder raus aus dem Wasser. Und
ja, das weißt stimmt. Aber auch nicht, also ich nehme an, die werden dann halt recht schnell wieder getrocknet sein. Handschuhe haben sie ja nicht. Aber ja, stimmt, das ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall.
Ich habe immer gedacht, so ja, prima, da schweigen auch die Tierdokus immer tapfer drüber, ne, was die Affen machen, wenn sie raussteigen. Aber gut, okay, das ist Randaspekt. Also da sind diese Makaken, die sich dann da gerne mal baden. Genau, da ist dann auch richtig Winter, aber ja. Ist ja auch mal vielleicht reizvoll. Also ich würde jetzt natürlich trotzdem eher im japanischen Sommer erstmal starten und nicht ausgerechnet im Winter anfangen.
Also im Sommer ist auch nicht unbedingt empfehlenswert. Am besten wäre Frühling oder Herbst. Frühling entweder mit der Kirschblüte ist natürlich wunderschön, oder im Herbst, da ist eben die Laubfärbung. Ist auch was die Japaner sehr, also auch ein kultureller Aspekt. Also die Momiji-Touren oder sowas, wo man eben die Wälder in ihren in ihren Herbstformen mit Laubverfärbung sieht, ist auf jeden Fall die beiden besten Reisezeiten. Sommer ist schon sehr heiß und schwül.
Ja. Und nach den Affen, wie würde es dann weitergehen?
Genau, würde ich vorschlagen nach Takayama in die Präfektur Gifu. Da gibt es sehr schöne alte Dörfer, die man sich anschauen kann. Also zum Beispiel Shida Kawago heißt es, eine Dorf. Das sind dann Dörfer in einem bestimmten, wo die Häuser in bestimmten Baustilen sind. Wirklich auch sehr, sehr interessant.
Sind die noch ganz normal bewohnt oder ist das eher so museumsartig?
Hat ein bisschen was von Museumsdörfern. Also die sind schon bewohnt, aber es ist auch eine gewisse Art von großem Museum, also zur Schau gestellt, wie es eben früher war und wie diese Häuser da eben gebaut und konstruiert wurden.
Das ist so ein Fenster in die Geschichte der Dörfer dort auch.
Genau, ja. Kann man so sagen. Und dann vielleicht nach Kyoto. Kyoto ist auf jeden Fall wichtig für den Kulturaspekt. Die alte Hauptstadt, da kann man sehr, sehr viel an den Tempeln und Schreinen und solche Art von Kultur erleben. Also sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Dann vielleicht weiter Richtung Hiroshima. Könnte man jetzt auf dem Weg noch Kobe und Himeji irgendwie mitnehmen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Aber Hiroshima auf jeden Fall auch ein Ziel, was sehr sehenswert ist. Und dann eben vielleicht.
Hiroshima zuckt mir immer noch so innerlich, also ich zumindest aufgrund des Geschichtsunterrichts und so, da zucke ich immer noch so ein bisschen zusammen, aber das ist wahrscheinlich falsch. Das ist jetzt eine ganz normale Stadt, die man ganz normal angucken kann, oder ist sie noch sehr geprägt von diesen Bomben?
Nee, ist schon noch sehr geprägt. Also es gibt in Hiroshima dann dieses Memorial Peace Museum mit dem Memorial Peace Park, den ich auf jeden Fall empfehlen würde zu besuchen, also das Museum und den Park, weil da auch schon die Geschichte sehr, sehr auch teilweise fast ein bisschen zu lebendig dargestellt wird. Aber es ist einfach ein schöner Ort, um sich bewusst zu machen, wie wichtig Frieden ist, kann man auf jeden Fall so sagen. Und wenn man dann auf die Insel Miyajima fährt, die eigentlich direkt da nebengelegen ist, kann man wieder in die Natur, also da den Berg hoch, Mount Misen, und dann eben dort auch wieder Tempel und Schreine sehen. Das ist,
Okay, also da verbindet man eigentlich so einen unschönen Aspekt der Geschichte mit doch wieder Natur und dem kulturellen Erbe recht schön, so in und um Hiroshima.
Genau. Genau, und dann hätte man, glaube ich, schon so 2 Wochen, würde ich sagen, vor.
Ja, also klingt so, ja. Wahrscheinlich hat man sogar länger, je nachdem, wie man sich Zeit nimmt. Aber ja, vielleicht hast du ja noch was.
Und dann, dann könnte man zum Beispiel von Hiroshima aus, wenn man bereit wäre, einen Inlandsflug zu machen, dann Richtung Hokkaido oder, Oder man könnte, wenn man sowieso schon in der Nähe ist, dann Richtung Kyushu oder Shikoku. Also da könnte man dann praktisch noch was dranhängen, was einen so interessiert, was man so für eine Vorstellung hat, was man gerne sehen möchte.
Ja, aber das klingt ja schon mal nach einem ganz runden Programm, vor allem mit vielen Aspekten drin. Muss man sich denn speziell vorbereiten für das Wandern da? Oder gibt es irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand, wo du sagst, ja, den habe ich jetzt hier in Europa noch nicht gesehen, aber in Japan sollte man das beihaben? Ich weiß es nicht. Gibt's irgendwas?
Ja, gibt's und zwar so eine Bärenglocke, was viele auf den Pilgerwegen haben. Was auch teilweise auf den Wegen dort steht. Also ich bin ja, habe ja von meiner Lieblingswanderung in Kadoizawa erzählt. Da bin ich ja auch Teile von dem Nakasendo gelaufen und da sind in regelmäßigen Abständen solche Glocken, die man dann läutet, wo auch Schilder mit Bärenzeichnungen und sowas sind. Also es gibt dort schon Bären, die halten sich dann von einem fern, wenn sie wissen, dass man da ist. Deswegen eben diese Glocken. Das wäre auf jeden Fall ein Ausrüstungsgegenstand, der empfehlenswert wäre. Ansonsten ist es recht ähnlich, würde ich sagen, von dem, was man so braucht. Also gutes Schuhwerk ist immer wichtig, guter Rucksack. Und dann hängt es natürlich sehr von der Art der Wanderung ab, die man machen möchte. Ob man jetzt eine kurze oder eine lange oder eine schwierige oder eine leichte vom Schwierigkeitsgrad her macht. Das ist das würde ich aber sagen, ist relativ ähnlich in der Vorbereitung, wie wenn man Wanderungen in Europa macht.
Und wenn man doch an der Monsunzeit kratzt mit seinem Urlaub, dann bestimmt auch gutes Regenzeug, weil Monsun klingt
Fall,
ja immer nach sehr viel und sehr ausdauerndem Regen.
Das stimmt, ja.
Gibt es denn irgendwas, wo man sich so richtig blamieren kann? Gibt es sowas wie Fettnäpfchen-Alarm, also was man als Europäer gar nicht bedenkt und wo man Japaner wirklich übel vom Kopf stoßen kann? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, wenn ihr da hingeht, macht das bloß nicht?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Das ist auch was, wo man sich als Ausländer in Japan unweigerlich beschäftigen muss, weil man es wahrscheinlich jeder, der nach Japan fährt, irgendwie das eine oder andere aus Versehen macht, wo er sich denkt, im Nachhinein vielleicht denkt, ah, okay, da bin ich irgendwie in ein Fettnäpfchen getreten. Aber wenn man sich jetzt so mal ganz kurz vorneweg, wenn man sich jetzt wirklich Gedanken macht, die meisten Sachen werden einem irgendwie verziehen als Ausländer, weil man ja doch offensichtlich dann auffällt als jemand, der halt zu Besuch ist, zu Gast ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn man mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache reingeht, dann gibt es eigentlich nichts, was man wirklich so ganz grob falsch machen kann. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die immer wieder aufgezählt werden. Sowas wie zum Beispiel den Müll nicht einfach wegschmeißen. Das sollte man natürlich nirgendwo tun, aber die Japaner sind da sehr akribisch auch, weil obwohl es wenig Mülleimer dort gibt, so generell, egal ob in Städten oder sonst wo, haben die Japaner immer irgendwas dabei, womit sie den Müll dann so lange mit sich tragen, bis sie ihn irgendwo wegschmeißen können. Und sei es bis nach Hause. Also die nehmen das wirklich sehr, sehr ernst.
Ist eigentlich ganz schön, da könnten sich manche Leute bei uns hier auch mal ein Scheibchen abschneiden. Wenn ich in manche Wälder und manche Sitzbänke gucke an schönsten Stellen, da würde ich mir diese japanische Tradition doch auch sehr wünschen.
Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall was Gutes. Ansonsten vielleicht sowas wie Lautstärke. Also gerade in Tempeln, Schreien sollte man nicht unbedingt sehr laut miteinander reden. Auch da kann man so ein bisschen gucken, was machen denn die anderen. Also auf Japanisch gibt es ein Wort, das finde ich ganz interessant, Kukioyomu, heißt den Raum lesen. Also eigentlich heißt es wörtlich übersetzt die Luft lesen, aber so den Raum lesen. Gucken, was machen die anderen, und dann, wenn man jetzt der Einzige ist, der sehr laut mit jemandem spricht oder sich irgendwie am Telefon laut unterhält, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass man gerade irgendwo ist, wo man es vielleicht nicht machen sollte. Also sowas wie Züge zum Beispiel. Japaner habe ich oft gehört, dass sie, wenn sie im Zug angerufen werden, dann sowas sagen wie, ich kann jetzt gerade nicht in dem Zug. Und das wird dann auch verstanden. Was jetzt bei uns vielleicht nicht so normal ist.
Sehr rücksichtsvoll. Ach, schön. Und Klamotten, gerade wenn man jetzt irgendwie eine Wanderung und Tempelbesuche verbindet, ist da auch was wie lange Hose, langärmliches Shirt, Kopfbedeckung abnehmen, solche Sachen, oder ist es relativ frei?
Also in Tempeln kann man Kopfbedeckungen abnehmen, aber das ist auch nicht so streng. Das habe ich nur mal gehört, dass manche das machen, aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man da grob was falsch macht. Was mir jetzt gerade so eingefallen wäre zum Beispiel, wie man sich gerade auch mit Kleidung in Onsens verhält. Das ist sowas, was viele vielleicht falsch machen. Also man geht in Onsens.
Also in diese Badepools, ne?
Genau, die heißen Quellen, die entweder bei den Hotels irgendwie, bei den Ryokan-Hotels dabei sind, oder man gezielt irgendwie dort in eine Region fährt mit heißen Quellen, also wirklich echten, aus Vulkanen Quellen sozusagen. Da dann auf jeden Fall nicht mit Badekleidung und vorher erst waschen und dann in das Onsen. Das Onsen ist dann nicht dazu da, um sich sauber zu machen, sondern halt um dort zu entspannen. Solche Sachen kann man vielleicht, wenn man die vorher macht, vielleicht vorher sich ein bisschen einlesen. Aber ansonsten, ja.
Und nicht die Makaken an den Haaren ziehen. Das ist vielleicht auch ganz höflich, aber das wird, glaube ich, auch keiner freiwillig machen.
Das stimmt, ja.
Jetzt würde ich dich zum Schluss gerne noch was fragen, so richtige Touristenfrage. Was sind denn die drei Dinge, die man seinen Lieblingsmenschen daheim von der Japanreise so mitbringt?
Ja, da kann man so ein bisschen Gebrauch machen von der japanischen Souvenirkultur, weil die Japaner selber nämlich sehr gerne Sachen irgendwie aus Regionen mitbringen. Wenn sie jetzt irgendwo unterwegs sind, dann bringen sie ihren Freunden, Familien oder Kollegen auch oft dann etwas aus dieser Region mit. Deswegen gibt es auch dann viele solche.
Die Frage gar nicht so touristisch. Naja, Japan touristisch vielleicht sogar. Ja, gut.
Mhm. Ja, das stimmt. Also deswegen sieht man viele Omiyage-Shops. Also Omiyage ist das Wort für Souvenir. Die kann man dann auch recht gut eigentlich ausmachen an dem, was da verkauft wird, nämlich hauptsächlich solche regionalen Süßigkeiten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel aus Hokkaido, da gibt es den recht bekannten Shiroi Koibito, also weiße Liebhaber. Das ist ein Keks mit weißer Schokolade drin, wirklich sehr, sehr lecker. Das wäre so ein Beispiel für ein regionales Mitbringsel. Ansonsten vielleicht sowas wie handwerklich, also sowas wie Keramikschalen oder sowas. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel Platz man noch im Koffer hat oder wie viel der noch wiegen darf. Aber in Kyoto zum Beispiel finde ich immer sehr, sehr schön die Schüsseln, die man da kaufen kann aus Keramik. Und vielleicht als drittes noch was ein bisschen persönlicher ist. In Tempeln kann man sogenannte Omamori kaufen. Das sind dann so Schutzanhänger. Die dann auch ein bisschen themenbezogen sind. Also je nachdem, welchen Omamori man sich aussucht, sind die dann entweder Glücksbringer oder für Gesundheit oder Reiseschutz oder auch für Prüfungen. Also wenn man irgendwie eine Prüfung einem bevorsteht, dann sollen die irgendwie Glück bringen und helfen. Das ist dann recht persönlich und auch recht spezifisch aus dem Ort, wo man dann eben war, aus dem Tempel, wo man war. Das wären so drei Sachen.
Ja, cool. Das klingt doch spannend. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, mal über das Thema zu reden. Wie gesagt, gerade habe ich mich auch ein bisschen dafür interessiert, für dieses Reiseziel. Und umso besser, wenn man eine Gelegenheit hat, mit jemandem zu sprechen, der sich da auskennt, vor allem jemand, der da schon mal gelebt hat. Also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Lukas.
Ja, bitte, gerne. Schön, dass ich dabei sein konnte. Das ist ein echt schönes Gespräch.
Und wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr wollt keine Episode mehr verpassen, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder lasst uns ein Like da. Oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus findet ihr Outdoor natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt es euch per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram halten wir euch über alles auf dem Laufenden, was die Outdoor-Welt schön bunt grün und jetzt vielleicht auch winterlich weiß macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.